Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Immerhin, er hat dran gedacht. Für die Dame ein großer Strauß Blumen. Rosa, weiße und orangefarbene Rosen. Sehr symbolträchtig. Dabei sind Angela Merkel und Wladimir Putin nun wirklich kein Liebespaar. Aber in den vergangenen 12 Monaten ist es besser geworden zwischen den beiden. Das sagt unser Korrespondent Thilko Gries.
Das war vor einem Jahr wirklich Eisschrank-Atmosphäre zwischen den beiden. Verglichen damit war es heute ein paar Grad wärmer.
Merkel hat Putin besucht in seiner Sommerresidenz in Sotschi. Die beiden haben gesprochen über die weltweiten Konflikte. Was dabei rumgekommen ist, das ist Thema in unserem neuen Podcast vom Update am 18. Mai. Morgen steigt ja die große Sause auf Schloss Windsor. Ne? Meghan Markle und Prinz Harry heiraten. Entweder gehört man zu diesem royalen Fanclub, feiert das total ab, oder man ist so wie Schauspielerin Emma Thompson.
Really, I have nothing to say about it. I don't know them. Stop it. Just stop it, okay? Stop doing the, let's talk about the royal wedding.
Stop it. Emma Thompson kennt ihr als Schauspielerin tatsächlich Liebe, da hat sie mitgespielt oder in Saving Mr. Banks. Und sie hat einfach keinen Bock, über diesen royalen Hochzeitsquatsch zu sprechen. Da ist sie natürlich nicht die Einzige. Was an dieser Hochzeit royal trotzdem faszinierend ist und warum man es natürlich auch ablehnen und völlig übertrieben finden kann, das klären wir natürlich auch noch. Und wir sprechen über das Gender-Sternchen. Die Duden-Redaktion berät nämlich darüber, es aufzunehmen in den offiziellen Sprachgebrauch. Für Tarik Tefsu, der ist Netzaktivist und Feminist, ist das Ganze jetzt schon selbstverständlich.
Wenn ich über Lehrer und Lehrerinnen spreche, dann spreche ich über LehrerInnen. Um halt auch Menschen, die halt nicht Mann oder Frau sind, mitzudenken. Und desto öfter man das macht, desto natürlicher wird das Ganze natürlich auch.
Nur es ist eben ein langer Weg, bis das Ganze dann auch im Duden landet. Wo wir da im Moment stehen, wir sagen es euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Podcast vom Update.
Deutschlandfunk Nova.
Miteinander reden ist ja generell immer gut, ne? Und das gilt auch für die Weltpolitik. Wenn man dafür noch nicht mal einen Dolmetscher braucht, umso besser, dann ist es direkter. Angela Merkel kann ganz gut Russisch und Wladimir Putin, der kann ganz gut Deutsch. Prima Basis also, wenn die beiden sich treffen. Und das haben sie getan heute. Die Bundeskanzlerin hat den russischen Präsidenten besucht in seiner Sommerresidenz in Sotschi. Die Weltlage ist angespannt. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland ist es auch. Die beiden hatten also viel zu besprechen. Was jetzt Thema gewesen ist zwischen Merkel und Putin, das fasst uns unser Korrespondent in Sotschi, Thilko Gries, zusammen. Thilko, Merkel und Putin haben über einige internationale Konflikte gesprochen, bei denen sie nicht grundsätzlich einer Meinung sind. Es ging zum Beispiel um den Syrienkrieg. Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, da sind sie auch weiterhin nicht einer Meinung. Ich glaube, die deutsche Bundesregierung hält nach wie vor nicht so ganz viel davon, wie Russland seine Hand schützend über den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad hält. Es gab ja gestern Abend auch noch einen interessanten Besuch, 12-18 Stunden bevor hier die Kanzlerin eingeflogen ist. Da war nämlich Bashar al-Assad mal kurz hier in Sotschi. Für ein paar Stunden war alles ganz geheim und wir haben erst hinterher davon erfahren. Auch die russischen Journalisten und Kollegen haben das also auch erst dann so spät erfahren. Da war noch mal klar, Russland und Syrien sind sozusagen erstmal nicht zu trennen. Ich glaube, das ist Angela Merkel aber auch klar gewesen, als sie das heute angesprochen hat. Putin wird ihr vielleicht ein bisschen genauer erzählt haben, wie das Gespräch gestern mit Assad war. Und Putin hält an Assad fest und wird versuchen, in Syrien irgendwie Frieden zu schaffen. Es war zu spüren, dass Deutschlands Einfluss da auch nicht allzu groß ist, ehrlich gesagt, in diesem ganzen großen Konflikt. Da sind andere, mächtigere Spieler auf dem Feld und Deutschland gehört nicht unbedingt dazu.
Thilko, wir hören die ganze Zeit bei dir im Hintergrund ein wunderbares Vogelgezwitscher. Du musst uns mal ganz kurz sagen, wo genau bist du denn eigentlich gerade in Sotschi?
Ich bin auf dem Gelände der Residenz Wladimir Putins. Das ist ein großes Gelände, von dem ich als Journalist hier auch nur einen kleinen Teil kennenlerne, sozusagen hinter der Einstiegsschranke. Jetzt kommt auch gerade just noch mal ein schwarzer Mercedes mit Blaulicht vorbei. Nachdem Merkel abgereist ist, was sie schon getan hat, sind hier noch andere Folgetermine. Und hier dahinter liegt dann die Residenz. Da gibt es wohl einen schönen Ausblick. Ich habe vorhin mit Leuten gesprochen, die da auch schon mal waren. Ausblick aufs Schwarze Meer. Und ich stehe hier vor so einem schönen Steinbau, wirklich ganz nett, wo sozusagen die Pressekonferenz heute stattgefunden hat. Der erste sowjetische Herrscher, der sich hier hingesetzt hat und sich das hier hat bauen lassen, der hieß Josef Stalin.
Also, haben wir das auch geklärt? Lass uns noch mal über das nächste Thema sprechen, über das sich Merkel und Putin unterhalten haben. Es ging auch um den Iran. Die USA sind ja eben ausgestiegen aus diesem Atomabkommen mit dem Iran. Sowohl Deutschland als auch Russland wollen aber daran festhalten. Auf was haben sich Merkel und Putin da geeinigt?
Ich denke, es ist für beide Seiten ein bisschen erstaunlich, das war vor ein paar Wochen noch gar nicht abzusehen, dass beide sich jetzt bei diesem Thema auf einer Seite befinden und gemeinsame Interessen haben. Wir besprechen ja sonst immer sehr viele Differenzen zwischen Moskau und Berlin und zwischen Moskau und dem Rest der Welt oder jedenfalls großen Teilen der Welt. Und hier ist es nun anders. Beide wollen das erhalten, so wie du es gesagt hast. Es ist nicht so ganz klar, wie. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Iran da drin hält. Also, dass der Iran nicht sagt, nur weil uns jetzt Washington hier vor die Tür setzen will, machen wir auch nicht mehr mit, sondern wir halten uns an die Vereinbarungen. Und dazu brauchen, das ist ganz interessant, brauchen die Russen die Europäer und die Europäer brauchen die Russen. Die Russen haben ganz gute Kanäle in den Iran. Beide arbeiten ja auch in Syrien eng miteinander und kämpfen da auch allerdings gegen alle Gegner von Assad miteinander. Und ich glaube, das wollen die Europäer gern nutzen, diese Kanäle. Und den Russen ist klar, die Europäer haben ein wirtschaftliches Gewicht, die Investitionen im Iran. Also geht es um viel Geld. Und das war heute auch Thema zwischen den beiden hier, zwischen Merkel und Putin.
Tilko, dann sag uns noch kurz zum Schluss, was ist dein Gefühl? Wie sind sich die beiden heute begegnet? Was hat dieses Treffen gebracht?
Also das war jetzt nicht herzlich, aber ich war auch vor einem Jahr hier und das war vor einem Jahr wirklich Eisschrank-Atmosphäre zwischen den beiden. Verglichen damit war es heute ein paar Grad wärmer, etwas weniger aneinander vorbeigeredet, vielleicht ein bisschen mehr Freundlichkeit. Es gab auch einen großen Blumenstrauß für Frau Merkel ganz am Anfang. Vielleicht ist das ein kleiner Wink dahin, dass beide miteinander irgendwie wollen, aber das heißt noch nicht, dass sie nun beste Freunde geworden sind, überhaupt Freunde geworden sind. Soweit ist es nicht.
Tilko, danke an dich und viel Freude noch weiterhin im Park und mit den Vögelchen. Bundeskanzlerin Merkel hat sich heute getroffen mit Wladimir Putin. Die beiden haben über internationale Konflikte gesprochen. Unter anderem, was dabei rausgekommen ist, die Details, hatte für euch Tilko Gries aus Sotschi.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das geht richtig ans Herz, also wortwörtlich, ja. Am Wochenende die royale Hochzeit. Prince Harry und Meghan Markle heiraten. Und Achtung, die Braut wird nicht von ihrem eigenen Vater zum Altar geführt, sondern von, bam, Prinz Charles. Meghans Vater kann nämlich nicht kommen, der hat Herzprobleme, der muss operiert werden. Also macht es der Schwiegervater. Royal Wedding, das ist wirklich was Besonderes. Nicht nur die Briten sind so richtig on fire, deswegen nur warum? Warum ist das so? Es muss doch irgendeinen guten Grund dafür geben. Marlies Schaum kann uns das genau erklären. Marlies ist Journalistin, hat privat eine Leidenschaft für Adelshäuser. Sie hat sich auch schon wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, was am Adel so faszinierend ist und wie die Yellow Press daraus ein Geschäft macht. Also Marlies, warum geht nicht nur den Briten bei dieser Hochzeit das Herz auf? Warum sind alle so angefixt davon?
Naja, einerseits wissen die natürlich ganz genau, dass das, was da passiert, die beste PR für ihr Land einfach ist. Und vor allem, dass die Royals auch Geld nach Hause bringen. Allein die ganzen Touris, die Souvenirverkäufe, ne, was da alles ins Land kommt, um sich die Royals irgendwie von Ferne mal anzusehen, das bringt natürlich Kohle. Also man schätzt 500 Millionen britische Pfund im Jahr. Nimmt Großbritannien durch die Royals ein. Allein die Hochzeit jetzt angeblich, eine royale Hochzeit, die Zahl steht offiziell im Raum 300 Millionen Pfund extra obendrauf. Ja? Und solange das so ist und solange die Royals ihre Pflichten erfüllen, nämlich repräsentieren, viele offizielle Auftritte wahrnehmen, wohltätige Zwecke nicht nur bewerben, sondern auch als Schirmherren dabei stehen und aktiv was machen, sind die mit denen eigentlich zufrieden, ne?
Also ich meine, das sind jetzt so diese Geschichten, ne? Was bringt das so finanziell und so weiter und so fort. Also klar, das ist so das Faktische, das Pragmatische, aber dann gibt's ja eben tatsächlich auch noch diese emotionale Ebene. Also warum hängen die Leute da so dran, auch wirklich mit ihrem Herz und gehen mit und gucken sich das nicht nur im Fernsehen an, sondern reisen, pilgern eben auch nach Windsor, um eben ganz nah und eng dabei zu sein?
Also einerseits mögen die die, weil die beständig sind, weil die da sind. Also ich meine, die Queen, ne? Seit 52 ist die hier im Amt. Und die Queen ist einfach ein Fels in der Brandung, gerade auch in Brexit-Zeiten, wo viel Wandel das Land erlebt. Andererseits mögen die das aber auch, dass es eben so realitätsfern ist, dass du sehr viel hineinträumen kannst. Die verkörpern so ein Idealbild eines Lebens, das man vielleicht auch gerne hätte. Offiziell gibt es da zwar natürlich Scheidungen, aber du bekommst ja nie was mit von Ehekrach so richtig, bis es dann halt auseinander geht.
Nicht offiziell,
ne?
Ja, genau.
Du bekommst auch nicht mit, wie die den Alltag so verleben. Du siehst die in ausgewählten Momenten. Du bekommst vielleicht mal mit, dass die Queen ihre Hunde gerne hat, ihre Corgis. Mhm. Aber was die jetzt wirklich zum Frühstück isst, kannst du dir auch nur überlegen. Oder wie die Palastgemäuer von innen aussehen und was man da für ein Leben hat. Also es bietet genug Projektionsfläche, einfach zum Abschalten, zum sich wegträumen, weil Alltag ist ja oft anstrengend. Streng genug, die Weltlage an sich angespannt genug, also möchte man auch mal was Schönes haben. Und es ist für mich persönlich auch, es ist pure Unterhaltung.
Ah,
und diese
okay.
Unterhaltung wie so eine Soap-Opera, das mag man einfach. Ich meine, besser als die Windsors kannst du gar keine Soap-Opera schreiben, wenn du dir mal überlegst noch hier, was die alle schon geleistet haben.
Ja, und er hat sich ja jetzt auch noch eine bürgerliche ausgesucht. Ja. Und dann ist sie noch nicht mal Britin.
Und weißt du, was das Krasseste ist? Nee. Die hat kein Skandelchen an den Fersen hängen. Also diese ganzen royalen Lästermäuler, die werden wahnsinnig, weil du dir nichts anheften kannst. Also eigentlich ist die Meghan Markle gerade auch perfekt für diese Firma, für die königliche Familie, für das Unternehmen, weil die noch so was Neues reinbringt. Die ist ja auch von einer schwarzen Mutter und einem weißen Vater. Also es hätte es vor 50 Jahren nicht gegeben,
nicht,
dass
gegeben.
So jemand, der nicht einfach nur weiß ist, in eine königliche Familie einreitet. Dann ist die ja auch schon geschieden. 1937 musste der damalige König Edward zurücktreten, weil er eine geschiedene Amerikanerin heiraten wollte. Das ist heute alles anders. Also die Royals brauchen die Meghan, um zu zeigen, auch wie sie mit der Zeit gehen und modern sind und dass sie nicht total zurückgeblieben da hängen. Ne? Also von daher, das ist schon gut für die gerade.
Dann lass uns bitte nochmal über Windsor sprechen, denn da findet ja die eigentliche Hochzeit statt. Also nicht in London, sondern
genau, 32 Kilometer westlich ist es.
Ja, und es ist nicht groß. Also das ist eine kleine Stadt.
32.000 Menschen leben da.
Ja, okay. Das heißt, die wird jetzt mit wie viel zusätzlichen Menschen ungefähr noch bevölkert? Oder wer ist so eingeladen? Wie groß ist die Gästeliste?
Also mindestens 10.000 Schaulustige kommen alleine oder werden erwartet, die hoffen, dass sie dann nach der Trauung, wenn Harry und Meghan mit der Kutsche durch Windsor fahren, 25 Minuten lang, dass
wie
sie die irgendwie
Traum.
Sehen können. Ja. Eingeladen sind mindestens auch 1200 tatsächlich ganz normale Briten, die sich aber durchaus irgendwie verdient gemacht haben. Die haben wohltätige Organisationen gegründet, sowas ins Leben gerufen, engagieren sich gesellschaftlich. Die sind eingeladen statt der ganzen Staats- und Regierungschefs. Ich glaube, man wollte Donald Trump vermeiden. Heißt es, ne, dass man den nicht einladen muss. Und dann kommen mindestens in diese Kapelle, in der die heiraten morgen in Windsor Castle, da passen 800 Leute rein. Zum Empfang danach kommen mindestens 600, den die Queen gibt, so mit Häppchen, Spargel und kleine Törtchen und Creme Brûlée und so. Und abends dann fast schon intim 200 Leute nur zu der eigentlichen Party.
Oh, das ist wirklich nicht viel, würde ich sagen, für so ein royales Ding.
Aber wenn du alles zusammenrechnest und rein und rausrechnest, wer überall dabei ist, würde ich sagen, kommen da bestimmt fast 20.000 Leute mehr. Morgen, vielleicht schon heute, nach Windsor, um da abzuhängen.
Marlies Schaum über die Faszination an royalen Hochzeiten, sowie die morgen Harry und Meghan. Und selbstverständlich finden das nicht alle Briten mega super oder sind total begeistert. Es gibt einige, die sagen, Entschuldigung, was soll der ganze Quatsch eigentlich? Dieses ganze royale Gedöns und dann auch noch diese Hochzeit. Eine aktuelle Umfrage in Großbritannien hat sogar ergeben, also knapp der Hälfte der Briten ist es egal. Und dann gibt es eben noch diejenigen, die denken, ey, Monarchie, bleibt mir weg damit. Und dazu gehört auch eine Organisation namens Republic. Johannes Döbbelt, können die sich nicht mal für so eine weltweit beachtete Hochzeit erwerben?
Nein, überhaupt nicht. Also die Leute von Republic, die lehnen die Monarchie eben ganz grundsätzlich ab und die wollen, wie der Name schon sagt, eben keine konstitutionelle Monarchie sein in Großbritannien, sondern eine Republik, wie in Deutschland oder wie in Frankreich eben. Und sie wollen auch, dass die Queen dann ersetzt wird durch ein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt.
Was sind denn die Argumente? Also was sagen die? Warum keine Monarchie?
Ja, abgesehen davon, dass sie natürlich sagen, dass die Monarchie irgendwie als Staatsform überholt sei, ne, ein bisschen aus einer alten Zeit, zeigen sie auch unter anderem, wie teuer das Ganze für die britischen Steuerzahler ist. Also nach offiziellen Zahlen kriegen die Royals dieses Jahr 80 Millionen Pfund an Steuergeld. Ein Teil davon ist zum Beispiel auch für die Renovierung des Buckingham Palace vorgesehen. Jetzt sagt aber Graham Smith, der Geschäftsführer von Republic, die wahre Summe, die ist noch deutlich höher.
Die wirkliche Zahl liegt weit über 300 Millionen Pfund. Und es gibt keine wirkliche Kontrolle, ob da nicht das Geld von 60 Millionen Einwohnern einfach verschwendet wird. Das ist nirgendwo anders so. Es ist nur die Monarchie, die versucht, mit diesem Trick durchzukommen.
Ja, und Graham Smith vergleicht es mit so einem Abgeordneten in einem Parlament in Großbritannien, in London. Er sagt, wenn so ein Abgeordneter einfach völlig unkontrolliert Staatsgeld ausgeben würde, würde er direkt im Knast landen.
Okay, aber jetzt kann man natürlich auch sagen, dafür repräsentiert die königliche Familie auch das Land und verschafft ihm unterm Strich einfach ein saugutes Image, gerade mit so einer Hochzeit.
Ja, ist bestimmt auch so, aber da sagt Graham Smith, die Queen, die wird ihrer Aufgabe als Staatsoberhaupt gar nicht so gerecht. Also die macht einfach ihren Job nicht so besonders gut und er begründet das unter anderem mit dem Brexit.
In den 2 Wochen nach dem Brexit-Referendum zum Beispiel, als der Premierminister zurückgetreten und sowohl die regierenden Tories wie auch die oppositionelle Labour-Partei beide in interne Kämpfe verstrickt waren, da wurde das Land ohne Führung gelassen. Es herrschte damals große Unsicherheit. Wir hatten rassistische Spannungen und Anschläge auf Minderheiten und die Queen war nirgendwo zu sehen. Nicht ein Wort, nicht eine Rede, nicht ein Kommentar. Dabei ist das genau der Moment, in dem sich ein Staatsoberhaupt zu Wort meldet, in dem es redet und die Nation beruhigt.
Ja, okay, also argumentativ, finde ich, kann man das schon nachvollziehen. Aber lass uns nochmal zurück kurz gehen zur Hochzeit. Es ist ja so, dass Harry eine Frau heiratet aus dem Volk, ja, wenn man so will. Eine Frau, die auch noch geschieden ist, die afroamerikanische Wurzeln hat. Sie kommt aus den USA, sie ist keine Britin. Und damit werde die königliche Familie jetzt zumindest ein bisschen normaler.
Oder nahbarer oder so, ne? Ja, kann man ja auch erstmal nachvollziehen und macht auch bestimmt auch viele Briten oder auch weltweit so einen Eindruck, verfolgen ja jetzt nicht nur die Briten selbst. Aber klar, auch da haben diese Anti-Royals von der Organisation Republic wieder eine andere Argumentation.
Was wirklich passiert ist, die Monarchie öffnet sich nicht, sondern sie nimmt ein weiteres Mitglied in ihren Reihen auf. Man sieht ja jetzt schon, dass Meghan nicht mehr so unabhängig wie vorher ist und zum Beispiel ihre Social-Media-Aktivitäten eingestellt hat und stattdessen jetzt der Palast ihre öffentlichen Auftritte regelt.
Also da finden die Leute von Republic immer noch entsprechende Gegenargumente. Die machen das übrigens auch ganz geschickt. Also die werden morgen parallel zur Hochzeit so einen Kongress veranstalten und da kommen dann Anti-Royalisten aus allen möglichen europäischen Ländern zusammen, also aus den Ländern, die noch eine Monarchie haben, gibt ja noch einige. Und die debattieren dann eben darüber, wie man Königinnen oder Könige, Prinzen, Prinzessinnen möglichst schnell loswerden kann.
Auch in Großbritannien sind nicht alle natürlich begeistert von der Hochzeit und auch von der Monarchie. Harry und Meghan heiraten morgen in Windsor. Und wir haben gerade mal die Argumente der Monarchie-Gegner gehört.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer sich schon mal mit dem Asylrecht beschäftigt hat, der weiß, das ist eine sehr komplexe und sehr komplizierte Angelegenheit. Wer warum bei uns in Deutschland Schutz bekommt, das entscheidet das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und die schwierigen Regeln, die sollen in Bremen eine Zeit lang einfacher gehandelt worden sein. Jedenfalls steht dieser Vorwurf im Raum. Die Außenstellenleiterin dort soll mindestens 1200 Menschen durchgewunken haben. Aber es könnten eben noch viel mehr betroffen sein, wie sich heute gezeigt hat, die Asyl bekommen haben, obwohl die Voraussetzungen dafür gefehlt haben. Stefanie Gebert aus der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion. Wie viele Bescheide müssen denn nochmal geprüft werden?
Ja, das ist eine ganz ordentliche Zahl, würde ich sagen. Insgesamt will das BAMF jetzt 18.000 positive Asylbescheide aus Bremen nochmal gegenchecken. Das heißt, die Prüfung wird bis in das Jahr 2000 ausgeweitet. Bislang waren bekannt, wie du gerade gesagt hast, die rund 1.200 Asylbewerber, die offenbar unrechtmäßig Asyl bekommen haben. Das war in den Jahren 2013 bis 2016. Und wegen dieser offenbar falschen Bescheide wird von der Staatsanwaltschaft gegen die Leiterin in Bremen und weitere Beschuldigte ermittelt, und zwar wegen Amtsmissbrauchs und Bestechlichkeit.
Für 18.000 Asylbescheide, die nochmal gegenzuchecken, da geht natürlich jede Menge Arbeitszeit drauf und viel Kapazität auch beim BAMF. Und das ist ja sowieso schon im Rückstand mit den Bearbeitungen von Asylanträgen. Wie soll das denn funktionieren? Wie wollen die das umsetzen?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Angeblich, so hat die Behördenchefin Jutta Kort heute versprochen, soll das in 3 Monaten erledigt sein. Dafür werden 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extra abgezogen. Klar fehlen die dann an anderer Stelle. Und du hast ja gesagt, das BAMF hat in der letzten Zeit vor allem negative Schlagzeilen gemacht, weil die Bearbeitungszeiten eben so lange waren. Und jetzt kommt diese Prüfung noch obendrauf.
Hat denn das BAMF schon eine Übersicht darüber, welche Ausmaße dieser Skandal haben könnte?
Ja, so ungefähr. Die interne Revision hat bislang etwa 4.000 Asylbescheide überprüft. In der Bremer Außenstelle gab es in gut 70% der Fälle Unregelmäßigkeiten. Zum Vergleich, in anderen Außenstellen waren es ein bisschen mehr als 40%. Dazu kommt heute dann noch ein brisanter Medienbericht. Spiegel Online sagt nämlich, unter den in Bremen durchgewunkenen Asylbewerbern sind auch Menschen, die als potenzielle Sicherheitsrisiken galten. Man hat zum Beispiel nicht überprüft, ob die nicht Verbindungen zur Terrormiliz IS hatten.
Das hat dann natürlich auch eine politische Dimension, ne? Also wie sehr fällt das jetzt auf den Innenminister Horst Seehofer zurück?
Der hatte sich ja bislang immer mit stolzer Brust vor das BAMF gestellt. Gestern hat er im Bundestag Aufklärung versprochen und scheint einem Untersuchungsausschuss in dem Fall nicht mehr ganz abgeneigt zu sein. Den hat zum Beispiel die FDP gefordert. Brisant an der Nummer ist auch, dass die Beamtin, der die fragwürdigen Fälle aus Bremen aufgefallen sind, sagt, ich habe die Missstände schon Mitte März an das Bundesinnenministerium und auch persönlich an Horst Seehofer gemeldet. Seehofer behauptet aber, er wusste erst einen guten Monat später davon, also kurz bevor der Skandal durch die Presse ging. Und das wiederum könnte auch bei den anstehenden Landtagswahlen in Bayern eine Rolle spielen und dann möglicherweise Seehofers Partei, die CSU, belasten.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steht wegen des Skandals in der Bremen Außenstelle unter Druck und prüft jetzt nochmal 18.000 Asylbescheide. Die aktuellen Infos dazu von Stefanie Gebert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr euch auf einer Party endlich mal wieder ganz, ganz viele Freunde machen wollt oder ganz, ganz viele Feinde, dann diskutiert doch einfach über das Gender-Sternchen. Also dieses Sternchen soll alle sozialen Geschlechter und Geschlechteridentitäten einbeziehen, eben auch sprachlich. Einfacher gesagt, es soll auch Menschen abholen und mit einbeziehen, die nicht ins Frau-Mann-Schema passen oder passen wollen. Also verschriftlich würde das dann so aussehen, Kolleg, Sternchen, in oder innen. Habt ihr bestimmt selber auch schon mal gesehen. So, und jetzt gibt's zwei Lager, ne? Die einen, die sagen, spitzenmäßige Idee, das ist sinnvoll, das ist gut, das ist richtig, bitte, bitte so machen. Oder das Lager, alles totaler Blödsinn, total unnötig, verkompliziert alles und in Anführungsstrichen verschandelt die deutsche Sprache. So oder so, es ist ein Thema auch für die Duden-Redaktion, denn die wollen sich am 8. Juni mit geschlechtergerechter Schreibweise beschäftigen. Wie die Chancen dafür stehen, dass das Gender-Sternchen in den Duden kommt, unsere Reporterin Magdalena Bienert sagt euch mehr dazu.
Wenn ich über Lehrer und Lehrerinnen spreche, dann spreche ich über LehrerInnen. Um halt auch Menschen, die halt nicht Mann oder Frau sind, mitzudenken. Menschen, die intersexuell sind, Menschen, die transsexuell sind, Menschen, die so gar keinen Bock auf männlich oder weiblich haben, also non-binär unterwegs sind, werden dann einfach sprachlich mitgedacht. Und desto öfter man das macht, desto natürlicher wird das Ganze natürlich auch.
Tarik Tesfu, Netzaktivist und Feminist, wie er sich selbst betitelt, benutzt das Gender Gap, also einen Unterstrich, der aber das Gleiche meint wie das Sternchen. Viele Unternehmen benutzen eher das sogenannte Binnen-I, also Lehrer, großes I, innen. All diese Schreibweisen entsprechen aber nicht dem Regelwerk der deutschen Sprache und sind auch nicht im Duden aufgeführt. Das könnte die Arbeitsgruppe Geschlechtergerechte Schreibung beim Rat der deutschen Rechtschreibung ändern. Sabine Krome von der Geschäftsstelle des Rats für deutsche Rechtschreibung.
Das Sternchen, es spielt eine ziemlich untergeordnete Rolle bisher für den Rechtschreibrat. Das ist eine ziemliche Neukreation. Und es geht auf eigentlich eine sprachpolitische Entscheidung zurück. Also Ausgangspunkt dafür, dass der Rechtschreibrat sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt, war eine Anfrage des Landes Berlin. Die kam im April 2017 zu geschlechtergerechter Sprache, die mehr als 2 Geschlechter berücksichtigt.
Nun beobachtet die Arbeitsgruppe langfristig den Gebrauch von Gender-Sternchen und Co. in den Medien. Und wenn am 8. Juni die Ratssitzung ist, wird das Positionspapier dazu vorgelegt. Bis solche orthografischen, genderinklusiven Formen aber in Wörterbüchern und Duden Einzug halten, ist es ein langer Weg, sagt Sabine Krome.
Die Empfehlungen des Rechtschreibrats müssen ja sowieso dann von den staatlichen Stellen noch gebilligt werden. Erst die entscheiden als die verbindliche Instanz für die Rechtschreibung, also für Schulen und Behörden. Ist die aktuelle Rechtschreibung ja vor allem verbindlich, aber andere sollten sich natürlich auch danach richten. Die entscheiden dann eben, welche Empfehlungen tatsächlich als amtlich umgesetzt werden.
Es gibt durchaus auch viele KritikerInnen dieser geschlechtsneutralen Schreibweise. Die deutsche Sprache würde verschandelt, das Lesen erschwert, gäbe es keine anderen Probleme und.
Sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer.
Tarek Tesfu kann mit solchen Argumenten überhaupt nichts anfangen.
Man muss sich das mal reinziehen, wenn man persönlich im Sprachgebrauch überhaupt nicht vorkommt, dann macht das was mit einem. Und das ist diskriminierend, weil Sprache auch Machtverhältnisse zeigt. Wenn ich über etwas spreche, dann existiert das auch. Und transsexuelle, intersexuelle Menschen, die existieren ja. Und wenn die permanent nicht mitgedacht werden, dann läuft was schief.
Tatsächlich erreichen den Rat für deutsche Rechtschreibung die meisten Anfragen zu geschlechtergerechter Schreibweise aus Berlin. Wie Tarek Tesfu hat auch das Online-Magazin Edition F hier sein Büro. Das Business- und Lifestyle-Magazin für Frauen benutzt seit diesem Jahr in all seinen Beiträgen das Sternchen, welches anzeigt, dass hier mehr als zwei Geschlechter anerkannt werden. Redaktionsleiterin Theresa Bücker.
Viele von uns wollten das gerne und es war ganz wichtig, dass wir jetzt eine Regelung dafür auch treffen. Oft kommt das Gegenargument, die Texte werden unleserlich. Das stimmt aber überhaupt nicht. Man kann das eigentlich ganz schnell lernen und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann liest und schreibt man dieses Gender-Sternchen oder den Gender-Gap wirklich automatisch mit. Und ich finde es überhaupt nicht kompliziert.
Der Rat der deutschen Rechtschreibung und anschließend auch der Duden könnten erheblich dazu beitragen, dass diese Schreib- und Denkweisen populär werden. Sicher nicht nur für Tarek Tesfu eine schöne Vorstellung.
Wenn der Duden das macht, dann macht das ja vielleicht auch irgendwann die Hannelore oder der Hans-Dieter von der Bäckerei. Fände ich ziemlich schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe am Anfang überhaupt nichts verstanden. Ich habe gedacht, was redet der Typ da? Was soll das sein? Irgendein Rrr. Und jetzt verstehe ich selbstverständlich, was er sagt, nämlich...
Laurel.
Jenny.
Nee, Laurel sagt er.
Ach, du verstehst Laurel, ja.
Ja, aber was soll man denn sonst verstehen? Jenny, wo hörst du denn da Jenny?
Na so, Jenny. Jenny sagt
aber
er doch
sagt
die ganze
doch Laurel
Zeit.
Die
Nein,
ganze
er
Zeit.
Sagt
doch.
Jenny.
Nein, er sagt Laurel.
Laurel.
Laurel selbstverständlich.
Ey. Ohne Witz, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, das habe ich auch hier nicht irgendwie aufgeschrieben. Jetzt habe ich auch Laurel gehört gerade.
Du hast doch eben noch Jenny gehört.
Zum ersten Mal habe ich jetzt gerade Laurel gehört.
Warum? Weil wir eben drüber gesprochen haben?
Vielleicht, ey, das ist ja verrückt.
Das ist aber wirklich verrückt, Johannes.
Ich habe jetzt gerade, ich habe es mir heute schon in der Vorbereitung...
Nee, ich habe damit nichts zu tun.
Das ist jetzt auch wirklich nicht vorbereitet oder so. Ich habe das vorher bestimmt 10 Mal gehört, ich habe meine Jenny verstanden, jetzt gerade nicht. Hä?
Das tut mir leid.
War aber schon das Gleiche, ne?
It's oder magic.
Hast du jetzt einen anderen Ton
so,
da reingezogen?
So mein Gehirn habe ich jetzt mal kurzfristig in deins verpflanzt und
ja
deswegen
krass.
Konntest du das hören.
Ich habe jetzt wirklich gerade zum ersten Mal Laurel gehört. Vorher immer nur Jenny.
Ja, also okay. Laurel, Jenny, beides... Ist richtig, muss man nochmal sagen an der Stelle. Ja, es ist nicht verkehrt, wenn ihr das eine oder das andere hört. Dieses Audio geht wirklich um die Welt und dieses Audio hat es geschafft bis ins Weiße Haus in Washington. Das hat sich jetzt auch noch in die Laurel-Yanni-Diskussion eingemischt und sich dabei, man muss sagen, wirklich sehr humorvoll gezeigt. Das
ja,
ist
erstaunlich
sehr schön.
Humorvoll.
Wer hat sich denn da geäußert, ich. Johannes?
Also, das ist dann eben ein Video, das das Weiße Haus auf Twitter gepostet hat und da kommen mehrere Mitarbeiter zu Wort, inklusive Trump selbst und auch seiner Tochter Ivanka. Ivanka sagt gleich am Anfang, es ist ganz klar Laurel, Leute, siehste? Ohne Frage. Dann kommen noch etliche andere Mitarbeiter, die einen sagen Laurel, die anderen sagen Yanny. Dann kommt Kellyanne Conway, die sagt auch noch was, das ist diese Beraterin von Trump, die damals mit ihrer Formulierung der Alternative Facts, alternativen Fakten so bekannt geworden ist. Und die sagt das hier.
It's Laurel. But I could deflect and divert to Yanny if you need me to.
Also sie sagt, ne, es ist Laurel, aber ich könnte auch ablenken und meine Meinung ändern zu Yanny, falls das nötig ist.
Also entschuldige mal bitte, wenn schon, denn schon. Okay, also die nehmen das dann selbst offenbar doch nicht so ernst, wie ich dachte. Was gab es denn noch?
Es gab noch Präsidentensprecherin Sarah Huckabee Sanders, die sitzt so in ihrem Büro in dem Video und dann wird sie aus dem Off gefragt, ob denn die Berichte stimmen, nach denen sie Laurel verstehe.
Sarah, it's been reported that you hear Laurel. How do you respond?
Clearly you're getting your information from CNN, because that's fake news. All I hear is Yanni.
Also sie hört Yanni und das alles andere ist nur von CNN und Fake News.
Okay, was sagt the president himself, Laurel oder Yanni? Was hört Donald Trump?
Trump sagt noch was ganz anderes und zwar das hier.
I hear Covfefe.
Ja, Covfefe, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Der spielt damit auf diesen misslungenen Tweet an, den er vor einem Jahr mal abgesetzt hatte. In dem Tweet wollte er damals ja die Presse kritisieren und hatte geschrieben, abgesehen von der ständigen negativen Presse, Covfefe. War also offenbar so ein Tippfehler, vielleicht so ein typischer Smartphone-Tippfehler, ne, wo dann eben so seltsame, nicht existierende Wörter wie Covfefe rauskommen. Und bis heute, ich habe noch ein bisschen recherchiert, aber bis heute ist unklar, was er denn eigentlich sagen wollte damals mit diesem Covfefe. Also ich finde ja fast so mysteriös wie das Yanni-Laurel-Rätsel.
Komm, wir hören nochmal.
Laurel.
Jetzt hörst du Laurel. Auch Laurel, ne?
Ja, eindeutig.
Siehst du mal, hätte ich bloß es nichts gesagt.
Verrückt. Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.